Über das angespannte Verhältnis der Partei Alternative für Deutschland zu den Medien spreche ich gleich mit ihrem Bundestagsabgeordneten und Journalisten Roland Gläser. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, lieber Roland Gläser. Es freut mich, dass du in deinem hektischen Alltag als Bundestagsabgeordneter die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen und uns über das angespannte Verhältnis der AfD zu den Medien zu berichten. Du hast ja erst kürzlich eine Klage eingereicht, weil du findest, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei zu einseitig. Worum geht es da?
Ja, guten Morgen, Claudio Zanetti. Schön, dass ich hier sein kann. Also, bei der Klage geht es um Folgendes. Grundsätzlich ist es so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist der teuerste der Welt. Er kostet 10 Milliarden Euro. Davon kommen 8,7 Milliarden 2024, das sind die letzten Zahlen, die da vorliegen, 8,7 Milliarden kommen aus Zwangsbeiträgen. Den Rest haben sie mit Sponsoring und Werbung eingenommen. Der ist also sehr teuer. Und er ist überdurchschnittlich gewachsen in den letzten 30 Jahren weit oberhalb der Inflationsraten. Auf der anderen Seite, großes Wachstum, erleben wir, dass immer weniger Leute einschalten. Die Generation über 70, ja, die werden noch signifikant ARD, ZDF schauen, Deutschlandfunk hören. Aber bei den Jüngeren werden es immer weniger. Die konsumieren Streamingdienste oder sie haben sich ganz vom Fernseher verabschiedet. Und das sind natürlich Horrornachrichten für die Sendeanstalten. Aber eigentlich ist das eine ganz großartige Nachricht, dass nämlich die digitale Revolution eine Vielfalt, eine absolute Explosion des Angebots mit sich gebracht hat. Jeder kann halt sein eigenes Studio aufmachen, jeder kann Informationen liefern. Wir sind alle absolut overnews. Und dieses öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, wie wir es in Deutschland haben, das mag in der Vergangenheit seine Bedeutung gehabt haben, als es nicht einfach so möglich war, so eine Rundfunkanstalt aufzubauen. Jetzt gibt es aber ganz viele Informationsquellen, aus denen sich Leute informieren können. Deswegen ist es gar nicht mehr notwendig, so eine große Grundversorgung herzustellen. Und jetzt berufen sich die Sender darauf, dass sie sagen, naja, aber in einer Welt von Deepfakes und Trash-TV und diesen ganzen russischen Propagandabots, da sind wir diejenigen, die die ausgewogene und wertvolle Information zur Verfügung stellen. Aber auch dieses Argument zieht nicht mehr. Wie der jüngste KI-Skandal beim ZDF gezeigt hat, da wurde in der Hauptnachrichtensendung halt, um die Leute zu manipulieren, ein gefälschtes Video gezeigt, haben wir es da wirklich mit ständigem Framing zu tun, mit ständiger Desinformation, die von den Senderanstalten kommt. Und das geht halt so nicht weiter. Wir haben eine mangelnde Staatsferne. Ja, die sind also sehr stark dominiert von den rot-grün-schwarzen Machthabern im Land, die über ihre Intendanten durchsetzen, dass die Personalpolitik in den Senderanstalten dazu führt, dass dieser rot-grüne Zeitgeist da immer weiter zementiert wird. Und wenn mal jemand aus der Reihe tanzt, wie zum Beispiel Julia Ruß, eine junge Moderatorin, die beim NDR und beim BR eine Sendung hatte, dann werden die weggecancelt. Und das heißt also, dass der Unmut der Leute immer größer wird. So, und in diesem Zusammenhang dann halt meine Klage. Was ist da genau geschehen? Also ich habe eine Klage eingereicht gegen den Rundfunkbeitrag in Deutschland. Das ist so wie bei euch in der Schweiz. Es gibt einen Beitrag, der ist jetzt bei 18,36 Euro, der soll angehoben oder 18,54 Euro, der soll halt noch weiter angehoben werden. Darum geht ein größerer politischer Streit. Und es ist möglich, dagegen zu klagen. Man kriegt den Bescheid, dann musst du halt gegen den Bescheid Widerspruch einlegen, dann kommt der sogenannte Widerspruchsbescheid, dann wird das also wieder von denen für ungültig erklärt und dann steht der Weg zu einem Gericht offen. Und bisher hat dieser Gericht immer in einer Sackgasse geendet, weil die Gerichte auf der höchsten Ebene, die Verwaltungsgerichte, gesagt haben, dafür gibt's ja den Rundfunkrat, du kannst dich mit deiner Kritik dahin wenden, aber du musst den Beitrag zahlen. Jetzt hat im Oktober 2025 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gesagt, der Rundfunkbeitrag ist möglicherweise nicht zu zahlen, wenn der Nutzer nachweisen kann, dass die nicht ausgewogen berichten. So, das ist natürlich unsere These, dass sie das nicht tun. Also wir wissen alle, dass sie es nicht tun, aber das müssen wir ihnen nachweisen. Und da sind jetzt viele Klagen auf den Weg gebracht worden. Da werden wahrscheinlich wird es einen Wettlauf geben von Gutachten, die sich gegenseitig sowohl den Vorwurf untermauern, als auch das Gegenteil beweisen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht ausgewogen berichtet. Und wenn es das gelingt, das nachzuweisen, dann würde für denjenigen auch die Pflicht entfallen, da zu bezahlen. Meine 26-seitige Klageschrift, die ist auch abrufbar auf meiner Webseite ronaldgläser.de. Die kann jeder anschauen und auch diesen Klageweg bestreiten. Das kostet erstmal nichts. Wenn allerdings so ein Gutachten erstellt werden muss, könnte es später teurer werden. Aber auf jeden Fall sollten sich möglichst viele Leute dagegen wehren und auch den Rechtsweg bestreiten. Das ist sozusagen der Weg, um möglicherweise später nicht mehr zu zahlen. Es hat sich in Deutschland eine große Szene inzwischen gebildet von Organisationen. Da gibt es den Bund der Rundfunkbeitragszahler oder Beitragsblocker und viele andere, die diesen Unmut aufgreifen und den Leuten helfen, diesen nach Regeln zu suchen, das nicht mehr bezahlen zu müssen. Das ist die Hauptforderung, auch die politische, das sage ich jetzt als Abgeordneter, dass wir nicht wollen, dass Leute für ein Programm zahlen müssen, was sie als Desinformation wahrnehmen, als Manipulation. Und darum geht es in dieser Klage.
Du hast jetzt gerade eigentlich so die Gegenbewegung auch erwähnt, dass es da viele sogenannte alternative Medien gibt. Es ist heute sehr einfach, auf sich aufmerksam zu machen, seinen politischen Standpunkt zu vertreten, auch in den sozialen Medien. Aber es hatte gerade da der oberste Intendant, der Herr Himmler, gesagt, der Feind stehe da im Raum, den es zu bekämpfen gilt. Also eigentlich sehr martialisch, wie er sich da geäußert hat. Betrachtest du umgekehrt diese Medien auch als Feind?
ARD und ZDF? Nein, die sind kein Feind. Da sind auch viele Leute, die gute journalistische Arbeit machen. Wir haben ja zum Beispiel das ZDF-Video gesehen, also im Zusammenhang mit diesem ZDF-KI-Video gab es eine Mitarbeiterkonferenz. Da haben irgendwie hunderte, wenn nicht tausend Leute dran teilgenommen. Und dieser Inhalt dieser Videokonferenz ist geleakt worden. Und da sind welche, die sagen, wir sind hier ein Weltanschauungsfernsehen. Ja, wir betreiben nur Haltungsjournalismus. Was wir machen, ist nicht in Ordnung. Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich unsere eigenen Nachrichten gucke. Es gibt auch Kritiker in den eigenen Reihen. Aber die werden halt mundtot gemacht. Ich hatte ja schon den Namen Julia Roos genannt. Oder es gibt ein Buch, was jetzt sehr erfolgreich sehr erfolgreich auf dem Markt ist und was von vielen Leuten gelesen wird, von einem Mann, der hat bei der Tagesschau gearbeitet, Alexander Teske, das heißt Inside Tagesschau. Da hat er viele von den Mechanismen darüber aufgeklärt und einen Einblick gewährt in die Arbeit dieser rot-grün dominierten Nachrichtenredaktion. Und das zeigt halt, es gibt immer Kritiker, es gibt halt immer auch Abweichler, aber im Großen und Ganzen wird halt von oben der Deckel drauf gehalten. So, ich betrachte die natürlich nicht als Feind, aber die haben halt den Auftrag, ausgewogen zu berichten. Und das ist der zweite Aspekt, muss man halt auch sagen, auch wenn ich die nicht als Feind sehe, müssen da Reformen her. Die haben sich, weil sie konkurrenzlos sind, weil sie von einem Zwangsbeitrag finanziert werden, natürlich so entwickelt wie alle staatlichen Institutionen, die aufgrund von Monopolen mit einem Zwangsbeitrag ausgestattet werden. Die verfetten immer weiter, der Apparat wird immer größer und es kommt immer weniger hinten raus. Die machen dann zwar auch mal Sparmaßnahmen bei ihrem Personal, aber auf der Chefetage, bei den Topmanagern, bei den Promis, bei den Intendanten, da werden also aberwitzige Gehälter gezahlt und insgesamt steigen die Kosten immer weiter. Trotz der digitalen Revolution, über die ich schon gesprochen hatte, die ja unwahrscheinliches Kosteneinsparpotenzial mit sich gebracht hat. Aber diesen Digitalisierungseffekt geben die nicht weiter an ihre Nutzer, sondern sie nehmen das Geld und expandieren immer weiter, 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 machen immer neue Webseiten auf. Und das muss alles gestoppt werden. Die müssen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die sollen Information, meinetwegen auch ein bisschen Bildung und Unterhaltung bringen. Kultur, das sind die Dinge, aber dafür brauchen wir nicht 60 Rundfunk- und Fernsehsender.
Nun ist es ja nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich euch entgegenstellt, sage ich jetzt mal, sondern es gibt auch viele große andere Medien, ich meine die Frankfurter, Fokus, Spiegel, Welt. Also eigentlich habt ihr nicht viele Freunde und die sagen alle, ihr seid rechts. Was stimmt daran? Warum habt ihr so viele Feinde?
Du meinst die Alternative für Deutschland?
Die Alternative für Deutschland, ja.
Ja, also ich meine, wenn die politischen Mitbewerber und die ihnen nahestehenden Medien den roten Teppich ausgerollt hätten, dann wäre das ja der Beweis dafür, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Die Tatsache, dass wir als Gefahr wahrgenommen werden, ist der Beweis dafür, dass wir tatsächlich eine Alternative zu dem bestehenden System sind. Das ist sozusagen erstmal ein Orden, wir hatten eben schon über Orden gesprochen, ein Orden, den die uns umhängen. Ja, die Behauptung, wir seien rechts, die ist, finde ich, auch gar nicht ehrenrührig, die ist ja sogar zutreffend. Die AfD ist eine rechte Partei. Sie ist halt nicht rechtsextrem, wie unsere Kritiker uns unterstellen wollen. Und die öffentlich, also es gibt natürlich in den Mainstream-Medien auch ein unterschiedliches Bild. Ja, also du hast gesagt, die Welt oder der Spiegel, die sind ja durchaus jetzt, einer ist ein linkes Magazin, das andere ist eine so halb liberal-konservative Zeitung. Die werden auch nicht alle genau den gleichen Sprachgebrauch und Duktus da zur AfD finden. Aber klar, wir haben natürlich auf der politischen Linken auch teilweise sehr harte, bis hin zu Verbotsforderungen, sehr harte Kritiker. Meinungsfreiheit haben die natürlich auch. Pressefreiheit gilt auch dafür, dass Linke ihre Meinung sagen können.
Du selbst, du kommst ja eher eigentlich aus dem libertären Lager, kann man sagen. Du schreibst für Eigentümlich frei. Und also mehr Freiheit, weniger Staat ist die Devise. Das hatten wir auch in der Schweiz, eine große Partei, auch die FDP, die mit diesem Slogan stark wurde und auch lange Zeit stark blieb, bis sie dann eigentlich davon abgerückt ist. Jetzt haben wir auch in Deutschland eine Partei, die immer für die individuelle Freiheit einstand, die FDP. Und die ist ja jetzt eigentlich ein weiteres Mal aus einem Parlament geflogen. Die ist praktisch irrelevant. Nun wird die FDP mit Leuten wie dir, die jetzt eigentlich mehr das freiheitliche Element betonen, kann das einen Ersatz bieten für dieses Vakuum, das da die FDP in Deutschland offen lässt?
Also die FDP hat natürlich in der Vergangenheit in Sonntagsreden immer sehr groß betont, wie wichtig ihr die Freiheit ist. Aber wenn es hart auf hart kam in den wichtigen Fragen bei Brüssel, bei der Größe des EU-Staates, auch bei dem Wachstum des deutschen Staates, dann war sie keine echte Hilfe für die Bürger. Ja, wir erinnern uns an Guido Westerwelles Versprechen, es wird keine Koalition mit mir geben, ohne ein einfacheres, gerechteres und niedrigeres Steuersystem. Das gibt's bis heute nicht, ja, obwohl die FDP seitdem an zwei Bundesregierungen beteiligt gewesen ist. Insofern hat sie hat sicherlich ihre Verdienste in der deutschen Geschichte, aber in der letzten Zeit hat sie sich immer weiter davon entfernt. Und was ist davon übrig geblieben? Ja, das Selbstbestimmungsgesetz, nachdem Jugendliche einfach auf Anordnung oder überhaupt jede Person sein Geschlecht ändern kann und solche Sachen oder Drogenfreigabe, was von der Ampelregierung umgesetzt worden ist.
Aber eröffnet sich hier nicht ein Feld, das eigentlich brach liegt und von der AfD bearbeitet werden könnte und sollte?
Genau, also viele der bisherigen FDP-Wähler werden zu uns gekommen sein. Ja, ein Teil wird aber auch zur CDU gegangen sein. Also wir haben ja dieses Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt in Rheinland-Pfalz gesehen. Da ist die FDP auch deswegen so unter die Räder gekommen, weil es die nicht klar war, wer wird Ministerpräsident. Da werden viele FDP-Wähler ihre Leihstimme der CDU gegeben haben. Und um sich dann jetzt 5 Jahre lang darüber zu ärgern, dass sie wahrscheinlich auch unter dem CDU-Ministerpräsidenten wieder rote Politik bekommen. Die Alternative wäre natürlich, uns eine Chance zu geben, weil die AfD tatsächlich eine Partei ist, die schon in ihrem Grundsatzprogramm sagt, wir sind Liberale, wir sind Konservative, wir stehen für die Freiheit. Und sollte die FDP tatsächlich aus dem Parteiensystem dauerhaft verschwinden, wird wahrscheinlich ein Großteil ihrer Wähler letztlich bei uns landen. Ich würde aber davor warnen, die FDP gleich abzuschreiben. Die hat ein hohes Comeback-Potenzial. Und das sage ich nicht, weil ich da irgendwelche großen Sympathien habe, aber ich kenne die Vergesslichkeit der Wähler. So, und die Wähler haben oft nach 5 Jahren oder nach 4 Jahren schon mal vergessen, was neulich erst gewesen ist. Und wenn sie sich jetzt über Friedrich Merz ärgern und über die CDU-geführte Bundesregierung, dann könnte ich mir vorstellen, dass es demnächst schon wieder viele enttäuschte CDU-Wähler gibt, die sagen, die AfD traue ich mich nicht zu wählen, da gebe ich meine Stimme der FDP, um dann wieder haarsträubendes grünes Zeugs zu bekommen. Vielleicht ist diese Zeit ja auch vorbei. 2013, wo die aus dem Bundestag rausgeflogen sind, haben auch schon viele die FDP abgeschrieben, aber dann war sie nicht gleich verschwunden. Ich sage das nicht, weil ich mir das wünsche, dass die FDP wieder eine größere Rolle spielt in der deutschen Politik. Dazu müsste sie wirklich vernünftig werden und wirklich sich für ihre Wähler einsetzen, so wie sie es immer verspricht, aber nie gehalten hat.
Nach den Wahlen jetzt in Rheinland-Pfalz habe ich in einem Medium gelesen, dass die politische Großwetterlage ändert sich, zwar langsam, aber sie ändert sich. Das war natürlich ausgerechnet bei der Achse des Guten, also eines dieser alternativen Medien, es gibt sicher auch andere, die in diese Richtung auch geschrieben haben. Glaubst du auch, dass sich jetzt hier etwas bewegt, dass vielleicht also der Hang jetzt was ins Rutschen kommt? Und wie wollt ihr das auch medial dann noch fördern, diese Entwicklung?
Also diese Wahlergebnisse für meine Partei jetzt auch in Westdeutschland an der 20%-Marke sind schon ein ganz schöner Schritt für uns. Ja, die Alternative wird zunehmend zur Volkspartei. Und das zeigt sich ja daran, dass es auf der politischen Linken, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, so einen Run gab, bei diesem Kopf-von-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD, dass viele Wähler, die in Baden-Württemberg waren es SPD-Wähler, die sind zu den Grünen gegangen. In Rheinland-Pfalz war es genau andersrum. Da waren es grüne Wähler, die sind zur SPD gegangen. Dann jeweils viele Wähler von der Linkspartei. Die haben dem Cem Özdemir und dann der SPD in Rheinland-Pfalz ihre Stimme gegeben, sodass die viele Stimmen versammelt haben hinter sich bei der Frage, wer wird stärker, CDU bzw. Grüne oder CDU auf der einen Seite oder SPD-Grüne auf der anderen Seite. Und die CDU kann das nicht mehr so. Ja, die konnte sich früher darauf verlassen, dass die Wähler auf der Rechten dann zu ihnen kommen. Aber wir haben jetzt zweimal fast 20% für die AfD bekommen. Das zeigt, dass die AfD-Wähler das durchschauen. Und die sind wirklich so ein drittes Lager, was sich nicht einfach einkaufen lässt. Und das ist schon eine Veränderung. Ja, die Union, auch die SPD, die müssen halt begreifen, dass die AfD auch nicht wieder einfach verschwinden wird. Wir hatten ja jetzt auch ein wichtiges Urteil in Köln, was besagt halt, dass diese ganze Argumentation, wir sind eine rechtsextreme Partei, die eigentlich verboten werden müsste, dass das so alles nicht stimmt. Die AfD wird nicht verschwinden und sie werden mit der AfD dauerhaft leben müssen. Und das ist tatsächlich eine Veränderung, die wird über kurz oder lang dazu führen, dass diese Brandmauer verschwindet.
Aber du hast jetzt auch Baden-Württemberg erwähnt. Dort ist ja eigentlich die wirtschaftliche Situation ziemlich dramatisch. Ich meine, als Schweizer schauen wir nur fassungslos nach Deutschland. Ich meine, ihr habt die besten Autos der Welt gebaut und lasst das alles den Bach runter. Große Automobilhersteller in Deutschland müssen massenhaft Leute entlassen. Dann auch die ganze Zulieferindustrie, jetzt kam ZF, irgendwie von 2 Milliarden oder was, Verlust. Und trotzdem hängt ihr jetzt an 20%. Also in beiden Bundesländern, wo jetzt gewählt wurde, wird sich trotz eurer Erfolge nichts ändern, die Politik macht einfach weiter und die klammern sich zusammen und die wissen, solange wir die AfD draußen halten, sind wir sicher, bleiben wir an der Macht. Also, wie wollt ihr dagegen antreten?
Na gut, wir können das Glück ja nicht erzwingen. Wenn die Union sich dauerhaft weigert, dann wird sie den Weg der Demokratia Christiana gehen, ja, und aus dem Parteiensystem irgendwann verschwinden. Also das ist nichts, was ich mir wünsche. Die unterstellen uns ja immer, wir würden unsere politischen Mitbewerber vernichten und zerstören wollen. Nein, die zerstören sich selbst mit dieser Politik. Wenn die CDU nur grüne Politik macht, dann ist das Ergebnis, dass die Wähler sich irgendwann von ihr verabschieden. Und das ist natürlich nichts, was jetzt morgen oder im nächsten Jahr ansteht. Aber wenn wir jetzt im Herbst bei Landtagswahlen nicht nur erleben, dass die AfD in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Partei wird, sondern vielleicht sogar in einem Bundesland mal die absolute Mehrheit bekommt, dann ist das ja schon eine kleine Revolution an der Wahlurne. Und das könnte natürlich auch noch in anderen Ländern passieren. Irgendwann werden die anderen Parteien aufwachen und mit uns zusammenarbeiten oder die AfD wird immer stärker. Kann natürlich auch sein, dass sie die Brandmauer so lange hochziehen, bis irgendwie alles zusammenbricht. Ja, aber ich finde, 20% in Westdeutschland sind ein großartiges Ergebnis. Mhm. Vor dem Hintergrund der Situation, dass dieses Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Parteien jeweils gegeben hat und dass wir da halt das nicht ganz so leicht haben, eine Basis aufzubauen wie in den neuen Bundesländern. Das sind gute Ergebnisse. Und die sind natürlich auch Ausdruck der wirklich katastrophalen wirtschaftlichen Situation, die jetzt mit dem Krieg im Nahen Osten womöglich im Laufe dieses Jahres noch schlimmer werden wird. Teure Energiepreise, all diese Dinge, Abwanderung der Industrie auf Deutschland kommen durch den demografischen Wandel, den niedrigen Geburtenraten seit mehreren Jahrzehnten in den kommenden Jahren so große Probleme hinzu, wenn mehr Leute in Rente gehen und wenig Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt dazukommen. Das wird noch große soziale und politische Verwerfungen geben.
Also ihr, dass ihr noch Macht strebt, das ist klar, nach größeren Wähleranteilen, das macht jede Partei. Ihr habt eine große Gegenmacht und die ist eben auch medial, das ist ja eigentlich unser Thema, sehr, sehr stark. Dem müsst ihr begegnen. Du hast auf die alternativen Medien angesprochen, also es gibt heute einige, die sind nicht, das sind nicht AfD-Medien, aber sicher mal Medien, die euch wohlgesinnt sind und die auch nur schon, wenn sie berichten, was ist, in dem Sinne euch helfen. Aber dagegen kommt natürlich jetzt diese ganze DSA von der EU. Man sagt, alles, was Fake News ist und vieles, was von dem, was ihr sagt, wird behauptet, es sei Fake News. Die greifen natürlich schon zu Mitteln, die euch sehr schaden können. Da müsst ihr doch auch irgendwie eine Strategie entwickeln. Wie kontert ihr das? Und werdet ihr, wenn ihr an der Macht seid, werdet ihr das Gleiche machen mit euren jetzigen Gegnern?
Also zunächst mal zu den ganzen Einschränkungen von Rechten durch die Europäische Union. Digital Services Act, das ist alles sehr misslich. Das sind natürlich auch alles Reaktionen darauf, dass zum Beispiel das Unternehmen Twitter und dann auch noch andere Social-Media-Plattformen aus den USA nach der letzten Präsidentschaftswahl wieder umgeschwenkt sind und dieses ganze Framing, Shadowbanning und diese Dinge minimiert haben. Ja, dass man also jetzt wieder relativ frei dank Elon Musk bei Twitter seine Meinung sagen kann. Und darauf reagiert die EU jetzt mit solchen harten Maßnahmen. Aber das hat ja noch nicht dazu geführt, dass die Meinungsfreiheit ganz weg ist. Viel schlimmer, und das kommt nicht von der EU, es ist auch nicht der Digital Services Act, viel schlimmer sind die Gesetze bei uns im Land. Wir haben ja so einen Majestätsbeleidigungsparagrafen seit ein paar Jahren, weshalb ständig Leute Hausdurchsuchungen und Razzien bekommen, weil sie das falsche Meme im Internet gepostet haben. Das ist absolut absurd, die Vorstellung, ja, dass also man morgens früh Bademantel die Polizei erwarten muss, weil man im Internet das Falsche gepostet hat. Das ist also ein Zustand, den haben wir mit unseren eigenen Gesetzen herbeigeführt und das wollen wir natürlich sofort abschaffen. Es wird auch keine Verfolgung von linken Oppositionellen geben oder Verbotsverfahren oder eine Bespitzelung der Opposition, wie man es jetzt mit uns macht. Wenn wir mal die Macht haben, wir wollen den Rechtsstaat wiederherstellen, wir wollen Demokratie, wir wollen eine offene Debatte und nicht diese Methoden von denen perpetuieren, was sie uns unterstellen. Ja, ist ja witzig, dass die immer uns das unterstellen, was sie selber machen an Boshaftigkeiten. Du hast gesprochen über die neuen Medien. Ja, das ist eine große Freude, dass es so viele neue Medien gibt. Aber wir müssen auch sehen, also die alten Medien sind immer noch da und die sind auch sehr, die spielen ihre Macht noch ein paar Mal aus jetzt. Ja, ich habe mal mitgebracht hier, das ist der Spiegel von dieser Woche, also ist jetzt, oder vom vergangenen Freitag, ist diese Geschichte über Colleen Fernandez. Ich weiß nicht, wie weit, das wird in der Schweiz wahrscheinlich auch ein Thema sein. Da geht's halt um ein prominenten Pärchen und sie wirft ihm verschiedene Dinge vor und das wird also ganz offensichtlich, die Vorwürfe sind schon über ein Jahr alt, ja, sind jetzt orchestriert von der Bild, vom Spiegel, mit einem Ministerinterview oder Ministerinneninterview und verschiedenen anderen Sachen und einer Großdemonstration, die gestern in Berlin stattgefunden hat. Zwei Tage, nachdem dieser Artikel im Spiegel erschienen ist, wird das halt hier eine Kampagne abgespielt. Und da geht es darum, dass es eine Klarnamenpflicht geben soll. Also wer im Internet was postet, der soll erstmal seinen Ausweis vorzeigen. Ja, sie wollen dahin, dass jeder sich registrieren muss. Vorher hatten wir auch schon eine Diskussion darüber, dass junge Menschen kein Social Media mehr haben dürfen, unter 14, unter 16, oder dass das halt stark eingeschränkt werden soll. Und das sind alles natürlich Maßnahmen, die der Staat macht, weil er nicht will, dass die jungen Leute AfD TikTok-Videos gucken, dass sie sich anderweitig informieren und überhaupt, dass die Leute immer das Gefühl haben, der Staat sieht ganz genau, was ich mache, wenn ich mich irgendwo öffentlich äußere. Vielleicht lasse ich das lieber, nachdem ich gehört habe, dass schon so und so viele Leute eine Hausdurchsuchung bekommen haben. Das ist eine Einschränkung der Opposition. Das hätte ich mir im freien Westen so nicht vorstellen können, dass das mal so schlimm werden würde.
Aber also ich glaube, dass das eine Kampagne ist, diese ganze Sache, ist ja offensichtlich. Ich meine auch, nachdem diese Ereignisse stattgefunden haben sollen, hat diese Frau ja mit ihrem Mann auch noch Werbeverträge abgeschlossen und so weiter. Macht man in der Regel mit seinem Vergewaltiger ja nicht. Ich glaube, man darf sagen, es ist eine Kampagne. Aber trotzdem muss man ja wieder bewundernd feststellen, wie gut, dass die das gemacht haben. Und dann diese Kampagne wird noch zu einem großen Teil mit Steuergeldern finanziert. Warum schaffen nur die so etwas? Und ich sage jetzt mal, im bürgerlich-konservativen Lager können die nur zuschauen, wie sie angegriffen werden. Selbst bringen sie nichts Vergleichbares zustande.
Naja, also wenn du den Apparat hast, das Geld und zugreifen kannst auf die großen Mainstream-Medien mit Millionenauflage und Millionenreichweite, dann ist es jetzt kein Hexenwerk, so eine Kampagne auf die Beine zu stellen. Ja, die Unterstützerschaft ist latent vorhanden für solche feministischen Thesen und für Zensur auch. Also muss man das irgendwie zusammenbringen. Das ist mit dieser Geschichte wunderbar gelungen. Und ja, natürlich, es ist eine orchestrierte Kampagne. Ja. Auf der anderen Seite gab es schon auch in der Vergangenheit rechtskonservative Kampagnen, die sich, sag mal, graswurzelmäßig entwickelt haben. Also wir hatten da im vergangenen Jahr die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, die ins oberste Gericht gewählt werden sollte. Und das war ein Vorgang, der wäre von der CDU einfach so abgenickt worden in der Vergangenheit. Das wurde im Hinterzimmer ausgemauschelt. Und dann war es eine Frage von Beatrix von Storch im Bundestag an den Bundeskanzler. Können Sie das verantworten, diese Frau in das Bundesverfassungsgericht zu wählen? Hat er gesagt, ja klar kann ich das. Angesichts ihrer sehr prägnanten Aussagen zum Thema Abtreibung. Und das hat also einen großen Teil von den organisierten christlichen Abtreibungsgegnern auf die Straße gebracht. Ich habe da selber Demonstrationen am Bundestag dann gesehen, wo also ganz viele Leute zusammenkamen, die ich noch nie auf irgendwelchen Demonstrationen gesehen habe. Das waren nicht irgendwie die üblichen Verdächtigen oder Leute, die Berufsdemonstranten sind, so wie das bei den Linken ständig gibt. Und das war eine sehr erfolgreiche Kampagne, die auch durch alternative Medien wie News und andere vorangetrieben wurde. Und das Ergebnis war, dass Frau Brauke Bosius-Gersdorf als Kandidatin einen Rückzieher machen musste.
Kommen wir noch mal schnell auf diese Sache da mit dieser Klarnamenpflicht. Ich glaube, das ist natürlich, zielt eigentlich auf eine Entwaffnung des Andersdenkenden ab. Jetzt aber, mir erschließt sich nicht genau, was jetzt eine Klarnamenpflicht ändern sollte an der Sicherheit der Frauen im Internet. Also ich meine, es gibt ja auch viele Frauen, die im Internet unterwegs sind. Ich kenne das Verhältnis nicht, aber es dürften wahrscheinlich etwa 50-50 sein zu den Männern. Und davon sind auch sehr viele mit einem Alias unterwegs oder irgendeinem Handle, auch auf X. Und inwiefern würde sich jetzt der Schutz von diesen Frauen verbessern, wenn die alle mit Klarnamen antreten müssen? Das erschließt sich mir jetzt also nicht.
Also der Colleen Fernandez, sie bezichtigt ja ihren Mann, er habe sich unter ihrem Namen angemeldet und dann explizite Gespräche geführt und Bilder verschickt an andere Männer. So, das hätte er natürlich nicht machen können, wenn er sich nicht als sie hätte ausgeben können. Ja, ich glaube, das ist sozusagen die Argumentation. Wobei auch jetzt schon also es gibt da keine Regelungslücke, ja. Das ist ja im deutschen Strafrecht geklärt. Es gibt üble Nachrede und solche Sachen. Und Verunglimpfung muss auch niemand einfach hinnehmen. Wenn ich mich als wer anders ausgebe, dann ist das halt auch ein Betrug oder üble Nachrede. Und dann hätte sie sehr wohl auch in der Vergangenheit schon dagegen vorgehen können. Also niemand sollte ertragen, dass jemand im Namen eines anderen sich einfach als wer ausgibt. Und das ist auch jetzt schon geregelt. Also da brauchen wir keine neuen Gesetze. Die Klarnamen.
Aber die sagen ja, es würde den Schutz der Frauen verbessern. Es sind ja auch viele Frauen nicht mit Klarnamen unterwegs.
Ja.
Und wenn eine Frau ihren vollen Namen angeben muss, dann kommt sie in die Öffentlichkeit, wird angreifbar, man kann herausfinden, wo ihr Arbeitgeber ist und so weiter. Und wir wissen ja, dass viele linke Organisationen, insbesondere die Antifa, die macht irgendwie Screenshots und geht zum Arbeitgeber und sagt, schauen Sie mal da, was Ihre Angestellte hier so schreibt. Wenn das kriminell ist, kann man das meinetwegen noch vertreten. Aber die Leute an die Öffentlichkeit zu zerren, es ist ja auch ein linkes Konzept, das mit den Whistleblowern. Und die wollen sie unter allen Bedingungen sollen die geschützt werden, weil die da irgendwie etwas Schlechtes dann über ihre Arbeitgeber oder so aussagen. Die sollen möglichst anonym und geschützt sein. Währenddem, wenn jemand kommt und sie kritisiert, dann muss das mit vollem Klarnamen geschehen. Also ich verstehe die Logik nicht, ich verstehe die Absicht, aber es ist doch unlogisch zu sagen, dass die Opfer besser geschützt sind. Die Opfer müssten ja dann auch mit Klarnamen erscheinen.
Ja. Es ist so, wie du sagst. Ich würde dir an der Stelle widersprechen, dass der Whistleblower per se ein linkes Konzept ist. Denn von Edward Snowden, der ja sozusagen die Machenschaften der amerikanischen Geheimdienste aufgeklärt hat, bis hin zu vielen anderen Personen, die man auch als Whistleblower bezeichnen kann, gibt's ja auch Leute, die in unserem Sinne Dinge ans Tageslicht bringen, die bisher nicht bekannt waren. Also mir ist aus Berlin auch ein Fall bekannt einer Mitarbeiterin eines Bezirksamtes, die über Missstände im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern berichtet hat. Das hätte sonst keiner gemacht, wenn es nicht diese Dame gegeben hätte. Insofern kann ein Whistleblower schon auch was Positives erreichen. Aber dieser ganze Schutz der eigenen Persönlichkeit und die mögliche Anonymität machen das erst möglich. Und wenn wir das den Leuten wegnehmen, dann werden sie wahrscheinlich eher selten sowas machen. Das ist der Widerspruch auch. Die politische Linke will natürlich das nur dann, wenn es ihr nutzt. Die sind sehr selektiv in der Wahrnehmung und die wollen das nicht, wenn ihnen das nicht nutzt. Und dann sind sie sofort hinter den Leuten her und sagen, das ist ein Vaterlandsverräter, weil der Geheimnisse verraten hat.
Wow, das ist eine große Ladung, was ihr da euch auch noch vorgenommen habt. Da gibt's einige Fragen, die noch geklärt werden müssen. Die Zeit drängt, die nächsten Wahlen stehen schon an. Und mal schauen, was ihr da noch, wie daraus hervorgehen werdet. Und ich wünsche auf jeden Fall Erfolg, auch bei der Aufklärung, auch in der Medienarbeit. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei einer späteren Gelegenheit wieder mal hier auf diesem Kanal bei Deutsch und Deutlich sehen könnten.
Besten Dank. Oder du kommst in mein, wir sehen uns in meinem Wahlkreisbüro in Berlin, beim nächsten Berlin-Besuch. Dann würden sich die Berliner freuen, mehr aus der Schweiz zu erfahren.
Das können wir auch machen, bin ich auch gerne bereit dazu. Prima. Bis dann, ganz schönen Tag, alles Gute. Tschüss, Roland.
Danke, tschüss, nach die Schweiz.